uralter Vorschlag zum Beispiel des Sozialausschusses, nicht wahr, Investivlohn und Beteiligung der Arbeitnehmer am Produktivvermögen. Lieber Herr Merz, Sie wissen genau, dass es nun seit 3 Jahrzehnten ununterbrochen probiert worden ist. Und es funktioniert nicht. Ich kann Ihnen auch sagen, Sie wissen es auch, warum es nicht funktioniert. Es funktioniert höchstens dann, wenn die 100 Euro, von der Sie geredet haben, additiv zur normalen Lohnfindung bezahlt werden. Wenn Sie die 100 Euro nehmen müssen, ich war vom normalen Lohn, von dem die Leute leben müssen, nicht wahr, dann können Sie das nicht durchsetzen. Und da haben die Leute auch völlig recht. Nicht wahr, der Bauarbeiter, nicht wahr, der einen Lohn hat von 10 Euro, der wird dann nicht nochmal von den 10 Euro, die er einfach braucht zum Leben, mit seiner Familie auch noch Aktien kaufen wollen. Außerdem müssen Sie ja Folgendes sehen. Der Arbeitnehmer hat ein doppeltes Risiko. Er hat das Kapitalrisiko, er weiß ja gar nicht, was mit der Aktie passiert. Nehmen wir mal an, der hätte Daimler-Aktien gekauft vor 10 Jahren, da wäre er heute Abend dran. Hatte die Hälfte verloren von dem, was er da einbezahlt hat.
Lässt sich durch Fonds lösen.
Er hat also das Aktienrisiko, das er trägt. Außerdem hat er das Arbeitsplatzrisiko. Er hat also 2 Risiken, die er bewältigen muss. Wir kommen, um die Frage der Einkommen der Arbeitnehmer zu lösen, auf dem Weg überhaupt nicht weiter. Auch in Amerika hat es ja letztendlich nie funktioniert. Denn Millionen von Leuten, die Aktienoptionen gehabt haben, haben ihr Geld verloren. Wir haben ihr Millionen von Leuten, also auch von älteren Leuten, haben ihren Versicherungsschutz verloren. Warum haben sie ihren Versicherungsschutz verloren? Weil ihre Pensionskasse mit Enron-Aktien spekuliert hat. Die stehen am Ende ihres Arbeitslebens buchstäblich vor dem Nichts, weil man ihnen gesagt hat, eure Lebenshaltung und letztendlich auch euer Alterseinkommen, nicht wahr, das verfrachten wir auf den Kapitalmarkt. Das geht eben nicht. Die Leute brauchen einen gerechten Lohn. Und das ist das eigentliche Problem, das wir heute haben. Deswegen,
gute Frage.
Lassen wir mal Folgendes sagen mit den Arbeitslosen.
Ja.
Mit den Arbeitslosen. Die Zahl der Vollzeitbeschäftigten in Deutschland, der sozialversicherungspflichtigen Vollzeitbeschäftigten, hat seit 2003 nicht zugenommen. Liegt heute bei rund 27 Millionen. Dafür haben wir aber rund 8 Millionen geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, von denen die Leute zu einem großen Teil nicht mehr leben können. Das ist keine vernünftige Entwicklung. Die ist erreicht worden, ich war zum Beispiel durch die Agenda 2010. Die Minijobs, 1-Euro-Jobs, 400-Euro-Jobs, befristete Arbeitsverhältnisse, Leiharbeitsverhältnisse, die inzwischen zur Regel geworden sind, ich war in der Lohnstruktur vieler Firmen, dazu geführt haben, dass die Leute zwar voll arbeiten, 8 Stunden am Tag, aber von dem, was sie da bekommen, nicht mehr leben können. Das ist die Entwicklung. Lassen Sie sich nicht täuschen von der Statistik, nicht wahr, von der Propaganda, die im Moment regierungsamtlich auch von den wirtschaftswissenschaftlichen Instituten vertreten wird.
Das stimmt nicht.
Die Zahl der Vollzeitarbeitslosen hat sich nicht vermehrt.
Ich darf ja nicht mit Ihnen diskutieren. Ich darf ja nur Fragen stellen. Sonst würde ich gerne mit Ihnen diskutieren.
Ja.
Weil ich persönlich, aber das, dieser Satz ist vielleicht erlaubt. Wir haben das früher mal vor einigen Jahren diskutiert, dass jeder Arbeitsplatz besser ist als keiner. Und wir haben diskutiert, dass unter dem Stichwort Kombilohn, dass wenn es das Arbeitseinkommen nicht ausreicht, der Staat was drauflegt, Hauptsache die Menschen sind in Arbeit. Das ist wahrscheinlich eine der Erklärungen dafür, warum die Hartz-IV Aufstocker zugenommen haben und warum Menschen überhaupt in Arbeit gekommen sind. Aber jetzt, Sie waren...
Also das habe ich nie gesagt, Entschuldigung.
Sag das. An Ihnen bei Ihnen nämlich anknüpfen. Die Frage nach gerechtem Einkommen. Sind Sie beide für einen gesetzlichen Mindestlohn? Ja, in welcher Höhe?
Also ich habe dazu schon im letzten Jahr meine Meinung gesagt. Ich hätte der Regierung geraten, schon im September, Oktober des letzten Jahres sich auf einen gesetzlichen Mindestlohn festzulegen. Und zwar in der Größenordnung von 6 Euro, 7 Euro. Wenn Sie das mal umrechnen, 7 Euro mal 144 Monatsstunden, da sind Sie gerade mal bei einem Bruttoeinkommen von etwas über 1000 Euro. Das ist für jemanden, der verheiratet ist und Kinder hat, zu wenig zum Leben. Das ist noch nicht einmal so viel, wie ein Hartz-IV-Empfänger heute mit 2 Kindern bekommt. Dann hätten wir sozusagen eine Untergrenze gesetzlich eingezogen und hätten den ganzen Rest der Veranstaltung den Tarifvertragsparteien überlassen. Jetzt sind wir in einer politisch viel schwierigeren Situation, dass uns nämlich jetzt von Monat zu Monat neue Branchentarifverträge auf den Tisch gelegt werden, die für allgemeinverbindlich erklärt werden sollen und dann zu zum Mindestlohn der Branche werden sollen. Hier tritt der Staat zunehmend an die Stelle der Tarifvertragsparteien. Wir machen mittlerweile Gesetze über Löhne. Das ist nicht das, was ich mir mit Tarifvertragsfreiheit und Tarifautonomie vorgestellt habe. Insofern war meine Einschätzung, meine Meinung eine andere. Die Regierung ist einen anderen Weg gegangen. Das ist sicherlich nicht der einfachere Weg. Der wird auch für die Beschäftigten sicherlich nicht zu besseren Lösungen führen.
Das ist doch eine überraschende Diskussion. Wir haben schon festgestellt, Friedrich Merz ist für gesetzliche Mindestlöhne und Heiner Geißler gegen Kapitalbeteiligung für Arbeitnehmer. Wie denken Sie über Mindestlöhne gesetzlich?
Ich war 7 Jahre Zentralschlichter im Bauhauptgewerbe und habe 1999 als Erster, als Vorsitzender dieser Tarifkommission 2 Mindestlöhne eingeführt im Bauhauptgewerbe. Und zwar für Facharbeiter und für die normalen Bauarbeiter. Und zwar auf Wunsch nicht nur der Arbeitnehmer, sondern auch der Arbeitgeber. Warum, das brauche ich jetzt hier gar nicht erörtern. Ich bin der Auffassung, dass wir mit dem gesetzlichen Mindestlohn nur dort zum Zuge kommen sollen, wo wir keine Tarifvertragsparteien haben. Und sonst können natürlich die Tarifvertragsparteien viel punktgenauer einen Mindestlohn auch unter betriebswirtschaftlichen, branchenwirtschaftlichen Gesichtspunkten aushandeln. Das ist im Übrigen auch im Modo Grosso nicht wahr, die Position der CDU. Ich halte die für absolut für richtig. Wenn ich im Baugewerbe einen Mindestlohn von 10 Euro oder 12 Euro habe, dann kann ich den nicht übertragen auf die Textilindustrie oder für das Friseurgewerbe, nicht wahr, sondern da muss der Mindestlohn anders ausgehandelt werden. Und wenn Sie das gesetzlich machen, dann haben Sie als Ergebnis lediglich den Kompromiss, den die Ministerialbeamten im Wirtschaftsministerium aushandeln mit den Ministerialbeamten im Sozialministerium. Und das können Sie dann, das wissen wir alle miteinander, nur noch ganz schlecht ändern im Parlament. Das heißt, das ist nicht die richtige Lösung. Im Übrigen haben die Sozialdemokraten noch vor 2 Jahren genau dasselbe gesagt, dass eben die tarifliche Regelung eines Mindestlohnes, für den ich auch bin, aber nicht bei 6 Euro, nicht? Ich meine, da sind wir ja bei Hartz IV oder ein bisschen drüber. Es muss schon ein Mindestlohn sein, der auf jeden Fall auch zum Leben ausreicht. Das ist ja überhaupt, deswegen ist der Satz ja falsch. Sozial ist, was Arbeit schafft. Oder ein Job ist besser als gar keiner. Sklavenarbeit ist auch Arbeit. Und die Amerikaner haben sogar Erfahrung drin. Sogar wir haben Erfahrung drin. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Sondern es muss sich um eine menschenwürdige Arbeit handeln. Und von der Arbeit müssen die Leute leben können. Sonst hat die ganze Diskussion keinen Sinn. So, das ist das, was wir brauchen. Und heute haben wir, wenn ich das noch sagen darf, heute haben wir leider eine Entwicklung wie in den Vereinigten Staaten mit den Minijobs. Nicht? Der Bill Clinton, der jetzige Präsident, konnte das ja nicht mehr sagen, weil da die Arbeitslosigkeit angestiegen ist. Aber in seiner letzten Rede hat der Bill Clinton erklärt, auch heute in diesem Jahr haben wir wieder 700.000 neue Arbeitsplätze geschaffen. Hat sich einer aus Detroit gemeldet und hat gesagt, davon habe ich 3. Nicht wahr? Das kann ja nicht Sinn. Das kann ja nicht Sinn der Sache sein. Aber das ist ja genau der Weg, den wir gehen. Nicht wahr? Wenn die Leute 16, 18 Stunden am Tag arbeiten müssen, damit sie sich und ihre Familie über die Runden bringen können, dann hat es gesellschaftspolitische Auswirkungen. Die Familien gehen kaputt, die Ehen zerbrechen, die Kinder verwahrlosen. Das amerikanische Erziehungsministerium hat neulich geschätzt, dass 25% der Amerikaner Analphabeten sind. Das sind die Kinder dieser Working Poor Leute. Auf 100.000 Einwohner kommen in Amerika 12 Kapitalverbrechen. Bei uns sind es noch 2. 5,6 Millionen Amerikaner sitzen restkräftig im Gefängnis. Der Soziologe Friedman hat mal hochgerechnet, von 1990 bis 2030, wenn es in Amerika so weitergeht, als Folge der Armut. Ich war dann sitzen in 23 Jahren die Hälfte der Amerikaner im Gefängnis und werden von der anderen, Hälfte bewacht. So, nicht? Das heißt, verstehen Sie, wenn Sie eine Lohnpolitik machen, die letztlich darauf hinausläuft, dass immer mehr Millionen von Menschen von Minijobs leben müssen, dann müssen Sie die gesellschaftlichen Auswirkungen sehen einer total entsolidarisierten Gesellschaft. Armut oder Arbeitsmarktpolitik in diesem Umfang oder mit diesem Charakter produziert Analphabetentum, produziert Kriminalität, Drogenmissbrauch. Wollen wir eine solche Gesellschaft haben? Wir müssen schon verlangen, dass die Leute, wenn sie ihre Arbeit leisten, auch einen Lohn bekommen, der ihrer Leistung, die sie erbringen und ihrer Ausbildung adäquat ist.
Das Stichwort Armut ist gefallen. Möchte nicht über die USA reden, sondern über Deutschland. Es gibt auch in Deutschland eine ausgeprägte Diskussion über Armut und angeblich sich ausbreitende Armut, Kinderarmut, Altersarmut, abrutschende Mittelschicht. Ich möchte Sie gerne konfrontieren mit einer neuen Studie Ihres, glaube ich, sogar Parteifreund, Professor Meinhard Miegel, jedenfalls ist er der CDU nahestehend, der zu dem Ergebnis kommt, dass die Probleme der Einkommensschwachen in Deutschland in erster Linie Probleme von Migranten, also von Ausländern seien und von Alleinerziehenden. Er nennt eine Zahl, zwischen 1996 und 2006 seien nach Deutschland 3,5 Millionen Ausländer zugewandert, davon 2,9 Millionen in die unteren Einkommensschichten. Drei Viertel der Einkommensschwachen seien Ausländer. Ist das so, dass bei uns Armut im Zentrum ein Ausländerproblem ist und dass wir also uns um Integration und Bildung vor allem kümmern müssen, statt um Sozialpolitik?
Also ich finde jedenfalls, an der Stelle wird die Diskussion über Armut und Reichtum in Deutschland etwas seriöser. Wir haben ja hier vor einigen Wochen in Berlin diesen letzten Armutsbericht vorgelegt bekommen. Allein die Tatsache, dass der Öffentlichkeit verschwiegen wurde, dass der nur bis zum Jahr 2005 reicht und die Jahre 2006 und 2007 gar nicht mit beinhaltet, ist schon ein ziemlicher Skandal gewesen. Und man kann mit solchen Statistiken ja alles und nichts belegen, nicht? Ich will Ihnen mal eine andere schöne Geschichte erzählen. Wenn Bill Gates heute mit seinem Vermögen nach Deutschland ziehen würde, wenn der nach Deutschland ziehen würde, dann wären hier in Deutschland wegen unseres Durchschnittsbegriffs, arm ist in Deutschland derjenige, der weniger als die Hälfte des Durchschnitts hat, dann wären wegen unseres Durchschnittsbegriffs in Deutschland 40.000 Familien mehr arm. Obwohl sich für niemanden überhaupt etwas geändert hat, außer für Bill Gates, der nach Deutschland gezogen ist.
Ja, das ist der Armutsbegriff der OECD.
Ja, das ist aber auch der Armutsbegriff.
Der OECD ist nicht mein Armutsbegriff.
Also, jetzt lassen Sie uns mal nicht über Begriffe reden und streiten, sondern über Fakten. Wir haben ein massives Problem mit prekären Einkommensverhältnissen, insbesondere von Familien in Deutschland mit vielen Kindern. Und da ist das, was Miegel da veröffentlicht hat, seit Jahren bekannt, dass der überwiegende Teil, nicht der ausschließliche, aber der überwiegende Teil dieser prekären Verhältnisse in Familien mit Migrationshintergrund, politisch korrekt, also Ausländerfamilien besteht und in solchen Familien, wo Alleinerziehende, insbesondere alleinerziehende Frauen, die Verantwortung für mehrere Kinder haben. Da liegt das eigentliche, wirkliche gesellschaftspolitische Problem. Ich bleibe bei meiner festen Überzeugung, dass derjenige, der heute in Deutschland eine vernünftige Ausbildung hat, und das muss nicht eine Universitätsausbildung sein, viel besser manchmal sogar eine vernünftige Ausbildung in einem Handwerksberuf oder in einem anderen Beruf, heute auf dem Arbeitsmarkt in Deutschland keine wirklichen Probleme hat. Hat er nicht. Derjenige, der heute einigermaßen leistungsfähig ist, der muss nicht topfit und Stabhochsprunger sein, sondern einigermaßen leistungsfähig ist und gesund ist. Und derjenige, der eine vernünftige Ausbildung hat, hat in Deutschland keine Schwierigkeiten. Ich sage sogar, gehen noch einen Schritt weiter, wir werden wegen mangelnder Facharbeiter in Deutschland in den nächsten Jahren ein massives wirtschaftliches Problem haben. Es fehlen uns heute bereits 30.000 Ingenieure jedes Jahr, die einfach im Arbeitsmarkt in Deutschland nicht verfügbar sind. Das eigentliche Problem, ich sage es nochmal, sind diese prekären Verhältnisse, die ich gerade beschrieben habe. Da müssen wir helfen und etwas tun. Und ich will nur zwei Stichworte sagen. Das erste ist Integration der Ausländerfamilien. Wenn Integration verweigert wird, bedeutet das dauerhafter Verbleib in prekären Verhältnissen. Zweitens Bildung. Wenn Bildung verweigert wird, und ich gehe in meinem Wahlkreis gerne und häufig in Schulen, und ich sage das insbesondere den Hauptschülern, die leider immer noch eine größere Problemgruppe darstellen, ich sage das den Schülern, wenn ihr euch heute nicht anstrengt, richtet euch morgen auf ein sehr bescheidenes Leben ein. Das sind die Botschaften, die junge Leute verstehen. Nur Herr Geisler, wir müssen aufhören, aus der Politik alles zu versprechen. Wir können das nicht mehr leisten. Wir müssen umgekehrt die Leute auch fordern. Und das war das Richtige an der Agenda 2010 und auch an Hartz IV. Nicht nur fördern, sondern fordern und den Menschen sagen, ihr tragt zuallererst mal für euch selbst die Verantwortung, nehmt sie wahr und ihr habt gerade unter den Vorzeichen der Globalisierung in Deutschland selten so gute Chancen gehabt, hier zu Wohlstand und Einkommen zu kommen wie heute. Sagen Sie einfach ja.
Was meinen Sie? Dazu kann man gar nicht ja sagen, weil es mit der Realität nicht übereinstimmt. Gucken Sie mal, es stimmt nicht überein. Natürlich haben Sie recht, nicht wahr, dass wir offene Stellen haben und dass wir Ingenieure suchen. Aber das eigentliche Problem sind die Langzeitarbeitslosen. Das heißt, die länger arbeitslos sind als ein Jahr. Und das sagt die Bundesanstalt für Arbeit, die Bundesagentur für Arbeit, wie die jetzt heißt. Von den Leuten, die jetzt wieder in Arbeit gekommen sind, sind lediglich 15%, lediglich 15% Langzeitarbeitslose und alle anderen sind halt Arbeitslose, die, das war aber früher nicht anders, 3 Monate, 6 Monate, 8 Monate arbeitslos geworden sind. Und diese Langzeitarbeitslosen sind natürlich nicht in ihrer Mehrheit Ausländer. Das ist einfach nicht richtig. Das kann auch gar nicht sein. Wenn wir heute von der Zahl ausgehen müssen, dass ungefähr 7 Millionen Hartz IV abhängig sind, inklusive der 2 Millionen Kinder, die also von Hartz IV leben müssen, von einem Zuschuss, das sind ja nicht nur die Aufstocker, sondern die einen Anspruch haben auf Hartz IV Leistungen. Und wenn Sie davon ausgehen, dass es nochmal 2 Millionen gibt, nicht wahr, die einen Anspruch haben, aber den gar nicht realisieren, gar nicht anmelden, dann kann die Zahl von dem Miegel gar nicht stimmen, weil so viele Ausländer haben wir gar nicht. Sondern es ist die Realität, vor allem älterer Leute. Und es ist auch die Realität von jungen Leuten, über die wir einfach nicht hinwegsehen dürfen. Natürlich können die einen Job bekommen, das ist richtig. Aber inzwischen müssen wir feststellen, dass es nahezu kein Unternehmen mehr gibt, das auch junge Leute einstellt mit einem unbefristeten Arbeitsvertrag. Entschuldigung, da können Sie nicht den Kopf schütteln. Das kann vielleicht bei Ihnen im Sauerland, nicht wahr, beim Dachdecker anders sein. Aber in der Realität einer Großstadt, bei den Unternehmen, nicht wahr, die Leute kriegen befristete Arbeitsverträge. Das ist die Regel. Und das ist ja das Problem, nicht wahr, dass vor allem viele junge Leute haben, wenn sie eine Erwerbsbiografie vor sich sehen, die eben besteht aus befristeten Arbeitsverträgen, Zeitarbeitsverträgen, Leiharbeitsverträgen, dann wieder Arbeitslosigkeit, das wird ja gesagt, nicht wahr, das ist also die Zukunft. Und so wird die Sache ablaufen, ihr könnt nicht mehr bei der BASF als Lehrlinge anfangen, als Rentner aufhören, ist ja alles richtig, aber das ist die Realität, die wir haben. Ja, da, ich weiß nicht, wo Sie leben. Das ist die Realität. Befristete Arbeitsverträge sind inzwischen zur Regel geworden. Leider muss ich das sagen, weil eben die Möglichkeiten da sind. Die Politik hat Ihnen die Möglichkeit gegeben. Vor 15 Jahren waren befristete Arbeitsverträge verboten, das wissen Sie. Aus wohlbegründeten Überlegungen heraus hat man die Möglichkeit, befristete Arbeitsverträge abzuschließen, eingeschränkt. Heute sind sie die Regel geworden. Und das ist das Schlimme. Vor allem auch über 50-Jährige kriegen nur noch befristete Arbeitsverträge.
Herr Merz, kurze Antwort bitte.
Also, ja, das ist eine Wahrnehmung, die wäre vor 3, 4, 5 Jahren richtig gewesen. Es hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt völlig verändert. Diejenigen, die heute qualifiziert sind, können sich die Jobs aussuchen. Die können sich die Jobs in Deutschland aussuchen. So, und wir, ja, ich rede über die Qualifizierten. So, und jetzt reden wir über die Unqualifizierten. Da haben wir in der Tat ein großes Problem. Nur bitte, wenn ich jetzt mal mich in den Kopf eines Arbeitgebers versetze, glauben Sie denn im Ernst, dass ich einem Arbeitgeber sagen kann, stell mal ein paar unqualifizierte Leute unbefristet ein und der sagt mir anschließend in der nächsten Krise, muss ich einen Sozialplan machen, kriege ich den nicht wieder raus. Selbst wenn da totale Arbeitsverweigerung besteht, kriege ich den nicht wieder raus, weil in Deutschland Arbeitsgesetze bestehen, die mir das praktisch unmöglich machen. Entschuldigung, wenn das ist die Lage mit Unqualifizierten, die wir leider häufig genug in Deutschland haben. Und deswegen ist das größte Problem die mangelnde Qualifikation der Leute. Diejenigen, die qualifiziert sind, sind längst raus aus dieser Situation, die Sie hier beschrieben haben. Die galt vor 3, 4, 5 Jahren vielleicht mal. Heute hat sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt vollkommen
verändert. Möchte mit Ihnen gerne nochmal über die politischen Folgen reden, die Sie aus der Situation ziehen wollen. Ihnen beiden hat man den Eindruck, dass Sie Ihre Partei, die CDU, auf verschiedenen Wegen verlassen haben, nicht, aber sozusagen an den Rand getreten sind. Sie sind bei Attac eingetreten, Herr Merz gibt sein Bundestagsmandat auf, kandidiert nicht mehr für den Bundestag. Der eine geht sozusagen nach links, der andere geht nach rechts. Was stört Sie denn an der CDU? Welche Antworten, Welche Antworten der CDU auf die Gerechtigkeitsfrage, auf die Globalisierungsfrage waren falsch?
Also ich muss das mit Entrüstung und Abscheu zurückweisen, nicht wahr, was Sie da gerade erzählt haben. Wir diskutieren hier existenzielle Fragen, die in einer Volkspartei unter unterschiedlichen Aspekten natürlich auch beurteilt werden können. Über Fakten kann man an sich relativ wenig streiten, nicht wahr, jetzt können wir aber nicht unsere Unterlagen rausziehen, nicht wahr, und da die Zahlen nochmal vorlesen. Deswegen, ich will mal etwas sagen, nicht wahr, zu dem, was verändert werden muss. Weil die Arbeitsmarktprobleme, so wie wir sie diskutieren, eben wirklich an dem eigentlichen Thema auch ein bisschen vorbeigehen, da ist ja immer noch bei der Globalisierung der Begriff Gerechtigkeit dabei. Hartz IV zum Beispiel. Hartz IV ist ja kein Problem unbedingt allein, ich war wegen der 347 Euro, obwohl die schon problematisch sind. Auch wenn der Herr Sarrazi nicht war, das also anders sieht und er glaubt, man kann für 4,20 Euro ordentlich leben, nicht war aber mit einem Kalorienaufwand, nicht war von, also die Leute sind nach einem Monat nicht mehr einsatzfähig, nicht war, wenn sie die Menüs von Sarrazi jeden Tag essen müssen, nicht war, dann sind die abgemagert, nicht? Das geht aber wirklich nicht. Aber es ist zum Beispiel ein Problem, die 347 Euro für Alleinerziehende. Denn das hat Hartz IV auch verändert, dass nämlich keine Zulagen mehr gegeben werden. Eine Alleinerziehende, wenn die ein Kind hat, das eingeschult werden muss, dann muss er von der Schulranzen, das Federmäppchen, die Bleistifte, Papier, alles müssen aus diesen 347 Euro.
Was schlagen Sie vor, Herr
Das kann die Frau erhöhen. Ganz einfach erhöhen.
Und zwar?
Eine Frau, nicht wahr, die muss wieder einen Zuschuss bekommen.
Für alle, Hartz IV für alle erhöhen,
nein,
für Alleinerziehende,
mal,
für Kinder.
Er kann doch genauso wie bei der Sozialhilfe früher in einer solchen Situation der Frau einen Zuschuss geben. So wie das bei der Sozialhilfe auch der Fall war. Aber das eigentliche Problem ist doch ein anderes. Die Zusammenlegung von Arbeitslosen, Hilfe, Arbeitslosengeld und Sozialhilfe im Grunde genommen, führt doch zu Folgendem. Der Opel-Arbeiter oder der Nokia-Arbeiter in Bochum, nicht wahr, der 30 Jahre geschafft hat, Steuern bezahlt, Beiträge bezahlt hat, Kinder großgezogen hat, der wird nun arbeitslos, weil die halt in Finnland beschlossen haben, jetzt bleiben wir bei Nokia, nicht wahr, wir machen den Betrieb in Deutschland dicht, nicht wahr, nach Rumänien. Der kapiert es gar nicht. Der hat 30 Jahre ordentlich gearbeitet, ist ein qualifizierter Mensch und jetzt steht er plötzlich auf der Straße. Wenn er älter ist als 50 Jahre, dann kriegt er nicht den Job, von dem Sie gerade geredet haben. Da hat er seine Schwierigkeiten. Wissen wir ja, wie das aussieht. Also da wird er nach einem Jahr, obwohl er 30 Jahre gearbeitet hat, Fürsorgeempfänger. Der wird behandelt wie ein Alkoholiker, nicht wahr, der noch nie einen Hammer in der Hand hat. Entschuldigung, natürlich. Er wird Fürsorgeempfänger. Und er kriegt die 347 Euro, Herr Merz. Erst dann,